Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
In zwei Wochen starten Open. Endlich starten sie. Eigentlich Mitte Januar sollten sie anfangen, aber Corona hat auch hier den Zeitplan durcheinander gebracht. Und auch die österreichischen Tennisspieler bereiten sich auf die Australian Open vor. Und über das österreichische Tennis, da berichten wir ja regelmäßig hier bei Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Ich möchte euch begrüßen zu einer neuen Ausgabe von eben Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp Joubert ist nicht dabei, aber wir haben heute einen Gast, einen lieben Freund dieser Sendung, Lukas Zara vom Standard in Österreich. Hallo Lukas.
Hallo Andreas, servus.
Ist die Vorfreude jetzt auch schon da auf die Australian Open oder ist im Moment noch ein bisschen die Fremdscham da, dass die Tennisspielerinnen und Spieler in den ersten Tagen der Quarantäne so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen für Ärger gesorgt haben?
Na, ich glaube, das hat man gar nicht so sehr mitbekommen, wenn man jetzt nicht großer Tennisfan ist, dadurch, dass die Saison auch noch nicht wirklich gestartet ist, dadurch, dass auch in der Qualifikation jetzt aus österreichischer Sicht nicht so viel Erfreuliches passiert ist, ist das auch noch ein bisschen im Hintergrund. Jetzt ist einmal Kitzbühel, Skifahren und Schladming und so weiter. Also da sind noch andere Themen vielleicht ein bisschen präsenter. Und wenn es dann losgeht, dann sieht man auch wieder ein bisschen mehr vom Dominic Thiem. Das ist natürlich das große Zugpferd und dann ist das auch wieder mehr in den Köpfen drin.
Ist der österreichische Sportfan im Moment abgelenkt durch die Wintersportsaison, ja?
Ja, naja, wahrscheinlich schon, ja. Wobei, es hat natürlich letztes Jahr auch funktioniert, wo der Dominic Thiem weit gekommen ist, wenn das dann parallel läuft. Es funktioniert schon auch der Tennissport, auch wenn gerade Winter ist, aber es ist natürlich Skifahren ganz groß in Österreich,
ja. Ja. Ist die Euphorie rund um Dominic Thiem nach wie vor riesengroß? Du hast es gerade gesagt, über den Dominic Thiem wird gesprochen und auch letztes Jahr im Januar wurde eine ganze Menge über Dominic Thiem gesprochen. Dort hat er das Finale erreicht bei den Australian Open und es war so ein bisschen der Vorbote auf ein überragendes Jahr von ihm. Das können wir ja in aller Deutlichkeit so sagen. Ist die Euphorie rund um Dominic Thiem immer noch ungebrochen?
Ja, sicher ist wirklich ungebrochen. Man hat sich ja was überlegt, wie kann man über den Thiem berichten, wenn er nicht gerade spielt. Jetzt hat man dann Gerüchte gestreut über das Privatleben und jetzt ist das ja auch vollzogen worden, dass er in einer neuen Beziehung ist. Also die Medien wissen dann auch hier ein bisschen sich den eigenen Stoff zu schaffen. Und die Begeisterung ist wirklich groß. Es ist jetzt echt so, dass man wirklich sich regelmäßig informiert, wann spielt der Thiem wieder und wo spielt er. Also das ist sicher. Das ist wirklich so und das wird jetzt auch nicht weniger werden, ja.
Ja, ist denn auch der Erwartungsdruck gestiegen, weil Dominic Thiem hat jetzt hier US Open gewonnen, er stand im Finale der Australian Open, er war bei den French Open ein bisschen platt und jetzt kommt die neue Saison, jetzt kommt ja auch eine lange Vorbereitung, hat er dann ja auch hinter sich gebracht. Ist die Euphorie jetzt, beziehungsweise ist der Erwartungsdruck auch wirklich jetzt richtig groß?
Das würde ich gar nicht so sagen, weil der Erwartungsdruck war davor auch schon da, weil man dann immer gesagt hat, warum gewinnt er denn jetzt schon wieder nicht die French Open? Ja, das ist einfach so. Die sich vielleicht nicht so viel damit beschäftigen, die stellen sich so eine Frage. Jetzt hat es einmal geklappt und es werden wieder diese Fragen kommen, wenn er früh ausscheiden sollte mal, dann wird's wieder solche Fragen geben. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal mehr Erwartungsdruck da ist. Ich bin gespannt, wie er sich in diesem Jahr jetzt präsentieren wird, ob er jetzt wirklich lockerer werden wird. Er hat selber gesagt, er zum Beispiel, wie er in Wien gespielt hat, war er trotzdem wieder sehr nervös, obwohl er gehofft hat, dass das ein bisschen weniger wird durch den Sieg bei den US Open. Das ist nicht so. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich sozusagen das jetzt entwickelt, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, er ist schon so lange in den Top 10 drin, er spielt viel zu gut Tennis, als dass da jetzt ein Einbruch kommen wird, aber ich bin trotzdem gespannt, wie er sozusagen dieses Jahr jetzt dann auch gewissermaßen bestätigen kann oder eben nicht, ja.
Die Australian Open werden dafür ein großer Test werden, weil da hat er Finalpunkte aus dem letzten Jahr nicht zu verteidigen, weil die Punkte werden wahrscheinlich noch bleiben. Aber er hat auf jeden Fall ein Finale zu verteidigen aus dem letzten Jahr. Und das war ja so, wie gesagt, der Startschuss für eine überragende Saison. Jetzt sind die Österreicher dann auch dabei beim ATP, beim ATP Cup in der Woche vor den Australian Open. Und sie treten dann auch an mit Dominic Thiem, Dennis Novak, Philipp Oswald und Tristan Samuel Weisborn werden das österreichische Team sein. Und das wird dann ja schon so ein bisschen die erste Standortbestimmung. Ne? Wir wissen im Moment noch nicht so richtig, was wir vom Herrentennis erwarten sollen. Wir haben zwei kleinere Turniere erlebt, aber da waren die großen Jungs waren da noch nicht dabei. Und das wird die erste große Standortbestimmung. Und ich finde das extrem interessant, wie es dann dieses Jahr ablaufen wird.
Ja, na sicher. Man weiß wirklich sehr, sehr wenig. Man weiß auch nicht, wie gehen jetzt wirklich die Spieler, die da in den Hotelzimmern eingesperrt sind, in Quarantäne sind, wie gehen die damit um? Die sagen, ja, der Tenor ist eigentlich schon, zum Beispiel der Philipp Oswald, du hast ihn angesprochen, der wird dann doppelspielen da beim ATP Cup. Der hat dann 2-3 Tage Zeit zur Vorbereitung und dann soll er gleich mal spielen. Der hofft natürlich, dass es schon 2-0 steht, wenn er antreten muss. Aber ja, es sind viele Fragezeichen. Aus dem Betreuerstab von Thiem hört man, dass er sogar jetzt bessere Fitnesswerte hat als noch vor einem Jahr. Also die Werte an sich hat man natürlich nicht nachlesen können, aber er arbeitet dann mit einem Sportmediziner zusammen, der auch jedes Jahr eigentlich in der Vorbereitung befragt wird von den Medien, ob er da so Einblicke geben kann. Der Mike Reinbrecht ist das und der dürfte sehr zufrieden sein. Sie haben ja Thiem trainiert ja da in Traiskirchen, da ist ja ein neuer Trainingsstützpunkt eigentlich aufgebaut worden, also weiter südlich von Wien, als das bis jetzt der Fall war. Da haben sie sozusagen um Wolfgang Thiem herum auch sich ein bisschen ja, abgespalten vom österreichischen Tennisverband und haben da sozusagen auf Eigeninitiative ein Trainingszentrum aufgebaut, wo dann auch Thiem mit Novak, mit Ofner, mit Lukas Miedler zusammen trainiert, auch Marco Andrejic, ein Jugendspieler, ist da dabei. Und ja, also das kann ich bis jetzt zu der Vorbereitung so sagen. Der Dominic Thiem ist da sehr zuversichtlich natürlich und hat ganz klar das Ziel ausgegeben, dass er auch in diesem Jahr ein Grand Slam Turnier gewinnen will. Die Weltrangliste ist ihm noch nicht so wichtig. Er ist sozusagen hungrig nach mehr großen Turniersiegen. Ja.
Und was ist mit Nicolas Massou? Da hörte man, dass er positiv getestet worden ist auf Corona.
Ja, zuerst habe ich auch geglaubt, dass das in Chile war. Er ist positiv getestet worden in Miami. Dort hat er ja auch, dürfte er auch eine Wohnung haben. Er ist recht oft in Miami auch, war da anscheinend davor auch noch beim ATP-Turnier in Delray Beach. Ist dort dann, ja, relativ überraschend. Naja, gut, wann ist es nicht überraschend, ein positiver Test, muss man echt sagen. Aber er ist dort positiv getestet worden. Da hat das Thiem um Dominic Thiem herum, er hat das erst erfahren, wie sie sozusagen auf dem Weg waren nach Australien und jetzt ist es so, dass Nicolas Massou vorerst nicht hinreisen kann. Da ist man ja auch noch, da gibt es ja auch noch die Fragezeichen, auch bei Andy Murray hat es geheißen, vielleicht kommt er noch nach, obwohl da ja von vornherein ja die Regel war, wenn man nicht in diesen Charterfliegern sitzt, gibt es keine Chance. Also ja, ich glaube nicht dran, dass Massou da wirklich nachreisen kann. Also Wolfgang Thiem ist dabei, mit Dominic Thiem, wird also ihn betreuen. Alex Stober, der Physiotherapeut, ist auch dabei. Und der Bruder Moritz Thiem ist sozusagen auch noch ein bisschen, ja gut, als Hitting-Partner einerseits und andererseits auch als mentale Unterstützung auch mitgereist.
Und Dominic Thiem darf sich im Moment in Adelaide aufhalten. Das ist so ein bisschen die Quarantäne-Enklave der Topstars, möchte man sagen. Serena Williams ist da, Novak Djokovic ist da und die sollen dann, Ashbarty ist noch in Melbourne, aber sollen dann auch nach Adelaide kommen. Es ist so ein bisschen für die oberen 10.000 der Tennis-Stars ist da ein weiterer Ort entstanden, wo es dann auch Privilegien gibt. Und Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia, hat dann auch gesagt, ja, und das ist für ihn eine selbstverständliche Sache, wenn man so viel erreicht hat wie diese Spielerinnen und Spieler, dass man dann auch eine bessere Ausstattung bekommt. Novak Djokovic grüßt von seinem Balkon etc. Wie hast du das aufgenommen oder wie ist es in Österreich aufgenommen worden?
Ich habe jetzt zum ersten Mal eigentlich erst vor kurzem gehört, dass es ja auch daran liegen könnte, dass man im Bundesstaat in Victoria nur, ich glaube, 1200 Leute sozusagen einreisen dürfen und dieser ganze Tennistross der war eben ein bisschen mehr als diese Grenze, ein bisschen mehr als 1200 Leute. Und sie haben versucht, dann noch ein paar Leute sozusagen auszusortieren und woanders hinzubringen. Das war auch noch vielleicht ein möglicher Erklärungsversuch, warum das so zustande gekommen ist. Man will vielleicht auch noch die Leute in Adelaide, die dort ja, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, neue Tennisinfrastruktur auch aufgebaut haben, die will man auch irgendwie zufriedenstellen und dann eben noch eine Exhibition machen zum guten Zweck. Ja, das klingt auch alles ganz gut. Dominic Thiem hat vor der Abreise noch gesagt, das wird kaum einen Unterschied machen. Da, er hat irgendwie gemeint, das ist jetzt nicht so ein großer Vorteil. Natürlich jetzt, wenn man das so hört, dass es positive Fälle gibt, dass es einige Leute gibt, die wirklich in harter Quarantäne sind, ohne irgendeine Möglichkeit, in die freie Luft zu kommen, klingt das natürlich wieder blöd, aber weil ich es auch auf Twitter mal wieder gesehen habe, dass das Team diese Aussagen tätigt, das war eben vor der Abreise, da hat er auch noch nicht wirklich einschätzen können, wie das jetzt in Melbourne und in Adelaide ausschauen wird. Es ist natürlich ein Chaos und ich glaube, wir können uns alle einfach nicht vorstellen, wie der Alltag in Australien ist. Wir schauen alle schon, also ich zumindest ein bisschen neidisch auf Australien, dass dort ein relativ normales Leben herrscht. Das haben sie sich hart erarbeitet, die Bevölkerung dort. Und dass die dort ja so gut wie keine positiven Fälle haben, ist natürlich ein Traum. Und natürlich schauen die dann auch drauf, dass das dabei bleibt. Wie dann dort darüber berichtet wird, da spielen vielleicht noch ein paar andere Faktoren eine Rolle. Da habe ich gehört, dass der eine TV-Sender auch die Rechte an den Australian Open verloren hat und dementsprechend jetzt vielleicht auch deswegen ein bisschen zugespitzter berichtet über diese ganze Organisation. Wer weiß, was da genau dahinter ist, dahinter steckt, da kenne ich mich auch nicht gut genug aus. Ich hoffe, es geht gut. Ich hoffe, wir sehen gute Turniere, gutes Tennis. Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja. Österreich und Dominic Thiem spielen also beim ATP Cup Anfang Februar dann auch in Melbourne und werden dann auf dem Gelände der Australian Open dann dieses Turnier spielen. Wie geht's denn den anderen Spielern aus Österreich? Dennis Novak wird mit im Hauptfeld dabei sein, Philipp Oswald wird im Doppelfeld dabei sein, Tristan Samuel Weisborn auch?
Gute Frage. Ich glaube nicht, dass der im Hauptfeld der Australian Open steht, aber vielleicht täusche ich mich. Aber ich glaube, das dürfte nicht reichen von der Weltrangliste her. Nein. Dennis Novak ist dabei. Der ist natürlich jetzt auch mit Dominic Thiem in Adelaide. Ja, der ist der offizielle Hitting-Partner. Die sind ja beide sehr gut befreundet. Das macht sicher auch Sinn, wenn die dann auch gemeinsam im ATP Cup spielen, dass sie sich da gemeinsam vorbereiten. Ist natürlich auch cool für Dennis Novak, dass er dort sein kann und darf. Sonst haben wir ja natürlich noch im Doppel, Oliver Marach spielt auch noch im Doppel bei den Australian Open, bei den Frauen leider keine. Ja, in der Qualifikation sind halt auch vier Leute gescheitert, ja, schon in der ersten Runde. Also da gibt es keine Verstärkung.
Ja, also Dennis Novak und Dominic Thiem werden das Turnier bestreiten, dann auch bei den Australian Open. Was erwartest du dir nach 14 Tagen Quarantäne davon? Für manche ja auch 14 Tage harte Quarantäne. Was erwartest du dir von diesen Australian Open? Werden wir einen Überraschungssieger erleben, beziehungsweise werden wir viele Überraschungen erleben?
Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass Novak Djokovic da für mich noch immer der haushohe Favorit ist eigentlich. Der fühlt sich dort so gut und der hat schon im Herbst gezeigt, dass ihm solche Bedingungen, ja, dass er die gut wegstecken kann. Ich glaube, der wird dort wieder extrem stark sein. Bei den Frauen ist es natürlich viel enger, das Feld. Ich bin sehr gespannt. Ich fand, wenn ich mich zurückerinnere an die Matches bei den US Open, das war von der Qualität her unglaublich. Also wenn die, hoffentlich kommen sie an das Niveau halbwegs heran, dann haben wir echt auch wieder coole Matches in Melbourne. Vielleicht ist es auch gar nicht zum Anschauen, aber ich glaube nicht dran, dass vor allem in der späteren Phase vom Turnier glaube ich schon, dass wir bei den Australian Open auch wieder gutes Tennis sehen werden. Dann sind sie wieder auch eingestellt darauf. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe es, ja. Und ich glaube dann auch, dass wir vor allem in der zweiten Woche von den Australian Open, dass da auch wieder viel mehr über den Sport einfach geredet wird und dann diese Nebengeräusche einfach verschwunden sind. Und ich glaub fest daran, dass man dann im Nachhinein sagen wird, dass das eigentlich sehr gutes Turnier war. Ja.
Du bist beim Standard, darfst du dir denn auch die Nächte um die Ohren schlagen dann?
Gute Frage, ja. So ganz genau haben wir uns das noch nicht ausgemacht. Kommt ein bisschen auch darauf an, wann die Matches sind. Aber ich werde sicher verfolgen, ja. Also dazu bin ich auch ein zu großer Fan. Und wir arbeiten da alle gemeinsam so ein bisschen, sind natürlich alle Tennis-Fans in der Redaktion. Und ja, ich werde sicher auch zu einer oder anderen Geschichte dann kommen.
Ziemlich genau vor einem Jahr, heute vor einem Jahr, haben wir darüber gesprochen, dass Dominik Thiem und Thomas Muster die Zusammenarbeit aufgekündigt haben. Und damals war es ein großer, nicht Skandal, aber eine große Nachricht. Das Jahr insgesamt kann man danach sagen, das ist nicht so schlecht für Dominik Thiem gelaufen und es scheint für alle Seiten die richtige Entscheidung damals gewesen zu sein.
Ja, im Nachhinein sicher, ja. Man wollte sich dann noch zusätzliche Reize holen vielleicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach für ein extrem spannendes Projekt war. Thomas Muster hat in Österreich ein Standing, den Namen kennen sehr viele Menschen. Solche Partnerschaften mit ehemaligen Topspielern sind ja beliebt nach wie vor auf der Tour. Das wollte man auch mal ausprobieren. Man hat gemerkt, dass das ein Koch zu viel war, der da in der Küche gestanden ist. Es gab dann spannende Aussagen über Fassaden und Häuser, über die man, wenn man will, nach wie vor philosophieren kann. Man hat da dann auch wahrscheinlich was wirklich gescheit, dass man das so früh wie möglich stoppt, wenn man merkt, dass es doch nicht das ist, was man sich davon erwartet hat. Und ja, wie du sagst, wie man da auch gesehen hat bei den US Open, dann wie Nicolas Massou da immer wieder anfeuert. Mir taugen solche Emotionen. Ich finde das super, wenn man da so abgehen kann. Und das dürfte dem Dominik Thiem wirklich sehr gut tun. Ja.
Wir sprechen gleich mal über die Geschichte der österreichischen Tennisspielerinnen und Spieler bei den Australian Open, weil ich habe so ein bisschen quasi als Hausaufgabe für Lukas aufgegeben, 5 memorable Spiele aus der österreichischen Tennisvergangenheit bei den Australian Open rauszusuchen. So ein bisschen Historie wollen wir immer machen. Das gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de und unserer kleinen Vorschau auf das österreichische Tennis bei den Australian Open und in Australien.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Lukas Zara vom Standard ist zu Gast bei mir. Und Lukas, wir haben eben schon drüber gesprochen, 5 Matches aus der Vergangenheit des österreichischen Tennis, die dir noch in den Sinn gekommen sind, die bei den Australian Open für Furore gesorgt haben. Ein Spiel, da können wir gerade mal als erstes drüber sprechen, das ist erst 12 Monate her, nicht mal 12 Monate her. Das ist das Viertelfinale gewesen bei den Australian Open 2020 zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem. Es war... Ich darf es sagen, ohne dass ich beneidet werde, ich war im Stadion, ich habe das vor Ort gesehen. Es war ein fantastisches Match damals und es war vielleicht auch so, war es das Durchbruchsmatch für Dominik Thiem im letzten Jahr. Von da an ging ja quasi alles nur noch über ihn.
Vor allem deswegen, weil er in den engen Situationen fast das beste Tennis im Match gezeigt hat. Ja, der hat ja das Match ging über 4 Sätze, 3-mal hat er im Tiebreak gewonnen und das gegen einen Rafael Nadal und das hat sicher im Kopf auch was ausgelöst. Ja. Das war Thiem gegen Nadal ist wirklich eigentlich fast immer spektakulär. Ich habe auch schon mal so ein Match live sehen dürfen. Es ging über 4 Stunden. in den ersten zwei Sätzen Team jeweils mit Break hinten gelegen. Gegen Nadal sagt man normalerweise, das lässt er sich ganz selten nehmen. Dann lässt er sich zweimal im selben Match nehmen. Und ja, wie gesagt, die Tiebreaks hat Team Weltklasse gespielt, hat einen Satzball abgewehrt, auch ich glaube sogar im ersten muss das gewesen sein. Hat dann selber gezittert, hätte ausservieren können, dann nochmal ins Tiebreak gegangen, dann schon wieder, vielleicht kommen da die Dämonen, da hättest du die Chance gehabt, das Match auszuservieren gegen die aktuelle Nummer 1 der Welt damals noch, und trotzdem im Tiebreak auch im vierten Satz gewonnen. Also ja, wie du sagst, das war sicher so möglicherweise die Initialzündung dann für das starke 2020. Ja.
Gegen einen Spieler, der so ein Big-Time-Player ist wie Rafael Nadal, dreimal im Tiebreak zu gewinnen, zweimal davon einen Break aufzuholen, die Sachen auszuservieren, dann wirklich an seinen Nerven nicht zu scheitern. Wir haben in diesem letzten Jahr ja festgestellt, dass Dominic Thiem zwischendurch auch nochmal so richtig Nerven gezeigt hat. Aber das zu machen, das war ein Husarenstück damals von Dominic Thiem. Und war das dann so ein bisschen... War da der Hype, der das erste Mal auf so einem Höhepunkt, weil ich weiß, dass Servus TV dann natürlich damals übertragen hat, Eurosport hat übertragen, und gerade Servus TV hat ja schon sehr auf diese lokale Marke gesetzt.
Ja, weil die gehen da all in eigentlich, ja, haben sich mehrere Tennisrechte jetzt gesichert, und es macht einen Riesenunterschied, ob Team da dabei ist oder nicht. Das haben sie ein Jahr davor miterlebt, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander bringe. Genau. Ja. Da hat er gegen Pär gewonnen in der ersten Runde und dann gegen Popirin aufgegeben. Das war ja dann im ersten Jahr von diesem Servus-TV-Vertrag, ja, und das ist natürlich eigentlich eine Vollkatastrophe dann für einen TV-Sender, wenn du darauf setzt und hoffst, dass der weit kommt, und dann im Jahr darauf sind sie eigentlich dafür mehr als entlohnt worden, ja. Genau, und das hat natürlich, jeder hat dann auch diese Matches geschaut, und das erste Mal das Team auch Nadal bei einem Grand Slam geschlagen hat, ja, er hat es ja davor schon das eine oder andere Mal geschafft, aber jetzt dann auch wirklich dann noch auf Hartplatz, dann das Match auch gegen Zverev, ja, danach, wo er eigentlich wirklich das nochmal bestätigt hat, die Leistung gegen Nadal, und dann gegen Djokovic hat es ja auch schon sehr gut ausgesehen, eigentlich packendes Finale, und ja, das hat nur diesen, wie du auch gesagt hast, diesen Hypes durchaus auch befeuert, ja, zur besten TV-Sendezeit natürlich noch das Finale, Sonntagvormittag, da haben viele Leute Zeit gehabt, obwohl man damals noch rausgehen hat dürfen, ja, also wie gesagt, das hat sicher noch viel dazu beigetragen, dass man noch mehr ein Team-Fan wird in Österreich.
Und Dominic Thiem hat sein Jahr dann ja gekrönt mit dem US Open-Titel. Und ich habe es eben gesagt, er hat ein bisschen Nerven gezeigt. Dieses Nervenduell gegen Alexander Zverev im Finale der US Open, wo beide sehr mit ihren Nerven und mit ihren, du hast es eben gesagt, Dämonen zu kämpfen hatten während des Matches. Eins der Matches, was mir lange in Erinnerung bleiben wird. Und damit hatte dann ja Dominic Thiem sein Jahr gekrönt auf jeden Fall. Und jetzt, letztes Jahr hat er noch nicht darüber gesprochen, dass er in diesem Jahr auf jeden Fall einen Grand Slam gewinnen will. In diesem Jahr ist das Ziel, einen Grand Slam zu gewinnen. Und wir werden sehen, wie es dann 2021 bei den Australian Open aussehen wird. Ein zweites Match, was du dir rausgesucht hast, ist, auch den haben wir eben schon angesprochen, von Thomas Muster aus dem Jahr 1989. Daran hast du nicht ganz so gute Erinnerungen, aber es war ein absolut bemerkenswertes Match, weil Thomas Muster damals gegen den Südafrikaner Danny Visser gewonnen hat mit 11-9 im fünften Satz.
Genau, schlechte Erinnerungen, weil ich 3 Jahre lang noch nicht geboren wurde. Ja. Deswegen, aber das ist natürlich symbolisch jetzt ein Match von Thomas Muster, der österreichische Tennislegende ist. Und dieses Match, überhaupt ganz, ganz interessant, da war er 21 Jahre alt, der Thomas Muster, ist zum ersten Mal mit diesem Sieg dann in ein Achtelfinale bei einem Grand Slam eingezogen und hat das bis zum Halbfinale fortgesetzt. Es war damals, hat mir jetzt schon sehr getaugt, noch in der Hausaufgabe, wie du es genannt hast, die Berichte ein bisschen durchzulesen, und habe erfahren, dass das zu diesem Zeitpunkt das zweitlängste Match der Turniergeschichte war, also mit 4 Stunden 39 Minuten, ja, hat es damals gedauert. Er hat 9.300 australische Dollar verdient mit diesem Achtelfinaleinzug, fand ich auch recht witzig eigentlich, im Achtelfinale hast du so viel bekommen, und das Interessante war, Thomas Muster hat vor dem Match gesagt, ja, das, also es überrascht mich eigentlich, dass Danny Visser, der Südafrikaner, so weit gekommen ist, aber gut, gut, mal schauen, da war damals nur die Nummer 146 der Welt und Visser dürfte viel Surf und Volley gespielt haben. Ja? Damit kam Muster nicht zurecht und Muster, das fand ich auch Weltklasse, hat dann nach dem Match gesagt, dass der Gegner ganz viele Fußfehler gemacht hat, ja, aber keiner hat sie geahndet. Also der Muster hat das gesehen, dass der Gegner viele Fußfehler gemacht hat und das hat ihn ein bisschen geärgert und das sagt, finde ich, eigentlich alles über Thomas Muster, über seine ganze Karriere eigentlich und was er für ein Spieler war. Und ja.
6-7, 6-3, 3-6, 6-3 und 11-9 hieß es am Ende für Thomas Muster, der im Halbfinale, im Achtelfinale dann Magnus Gustafsson besiegte. Im Viertelfinale hatte er das Glück, dass Stefan Edberg nicht antreten konnte zu seinem Viertelfinale und im Halbfinale unterlag er Ivan Lendl, der dann auch das Turnier im Finale gegen Miloslav Mečić gewann. Und ganz interessant fand ich, in der zweiten Runde spielte Thomas Muster damals gegen Paul Wekesa. Und Paul Wekesa ist ja so ziemlich der einzige Kenianer, der mal die Top 100 der Weltrangliste erreicht hat. Genau auf Platz 100 war seine höchste Platzierung und das war sein Zweitrundengegner damals von Thomas Muster und den hat er in 4 Sätzen besiegt. Ein kenianischer Tennisspieler, haben wir lange nicht erlebt, beziehungsweise dann auch gerade aus dem Teil von Afrika, dass wir dort Tennisspieler erleben und Paul Wekesa war damals der Gegner von Thomas Muster. 1989, Boris Becker ist damals im Achtelfinale gegen Jonas Svensson ausgeschieden aus Schweden und es war damals eine ziemliche Tracht Prügel, die Boris Becker damals bezogen hat. Das habe ich damals auch noch gesehen, das Match. Da war ich war nämlich schon 13 Jahre alt damals.
Okay, ja. Ja, und Muster hat dort das Halbfinale erreicht. Das hat er später 1997 noch einmal geschafft. Damals gegen Pete Sampras im Halbfinale ausgeschieden. Aber Australien hat Thomas Muster ganz gut gefallen immer. Er ist ja später dann, hat er sogar in Australien gewohnt und gelebt. Aber das war sozusagen der erste richtige Erfolg bei einem Grand Slam Turnier von Thomas Muster. Ja.
Der, einer der größeren Grand Slam-Erfolge von Barbara Schett war das Achtelfinale 1996 bei den Australian Open. Sie verlor gegen die spätere Finalistin Anke Huber mit 3-6 und 2-6 und hatte wenig Chancen. Aber in den ersten drei Runden hatte Barbara Schett zwei Spiele, die durchaus sehr dramatisch waren. In der dritten Runde besiegte sie Helena Suková mit 8-6 im dritten Satz. Und in der ersten Runde traf sie auf Amy Fraser aus den USA. Damals an 14 gesetzt, Barbara Schett zu dem Zeitpunkt noch nicht gesetzt. Und Schett gewann mit 9-7 im dritten Satz. Es sind nicht viele Höhepunkte, die wir im österreichischen Frauentennis bei den Australian Open haben. Das ist auf jeden Fall eines der Highlights.
Mhm. Vor allem Barbara Schett war echt auch noch ja, die Spielerin, wo ich die ersten Tenniserinnerungen auch noch habe. Ja, ich weiß, dass ich früher wirklich Matches geschaut habe mit Barbara Schett und auch meine Familie sie sozusagen auch angefeuert hat. Und sie war damals 19 Jahre alt und es war überhaupt der erste Sieg bei einem Grand Slam, der erste Matcherfolg. Und es war ja der Start der einer Karriere der bis heute größten Tennisspielerin aus Österreich. Ja. Der Sieg, der war recht überraschend, weil Schett war auf Platz 84 der Weltrangliste und eben noch nie bei einem Grand Slam gewonnen. Und ich habe auch jetzt dann noch ein bisschen recherchiert. Sie hatte damals Krämpfe in den Fingern, in der Schlaghand und da erinnere ich mich immer an dieses Finale, wo Rafael Nadal das passiert ist, ja, im dritten Satz bei den French Open und wo ich kurz Hoffnung bekommen habe, dass vielleicht da ein Comeback entstehen könnte. Das ist mir sozusagen noch in Erinnerung, das ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann irgendwie, wenn du den Schläger nicht mehr gescheit halten kannst. Und genau, also sie hat sich da durchgekämpft und es war wirklich auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag dann von Barbara Schett, die ja wirklich noch weitergekommen ist. Und ja, das fand ich auch noch nett, sie hat nämlich das Match mit durch einen Doppelfehler gewonnen und sie hat sich da sehr provokant ins Feld reingestellt. Darüber wurde sozusagen auch berichtet und sie hat sich dann bei ihrer Gegnerin noch entschuldigt dafür, beim Shake Hands, weil ihr das so peinlich war, sozusagen, damals noch mit 19 Jahren, dass sie da so frech war, hat sie sich entschuldigt, aber es hat funktioniert und ja, Barbara Schett, man kennt sie natürlich auch heute noch als Expertin bei Eurosport und bei Servus TV, lebt in Australien und das hat damals, ja, das war damals ihr erster Sieg bei den Australian Open.
Sie hat bei den US Open mal das Viertelfinale erreicht im Einzel, bei den Australian Open hat sie viermal das Achtelfinale erreicht, das war das erste Mal 98 bis 2000 nochmal, French Open Achtelfinale und auch die in Wimbledon das Achtelfinale und im Doppel war sie ein bisschen erfolgreicher, Australian Open, Wimbledon und US Open jeweils das Halbfinale erreicht und das Viertelfinale bei den French Open. Barbara Schett, die heute als TV-Kommentatorin und Moderatorin dann unterwegs ist, und die hatte 1996 dann diese erste Runde gegen Amy Fraser gewonnen. Zwei Highlights aus österreichischer Sicht haben wir noch, und eins, das ist von 2002, und da habe ich leider keine Bilder mehr dazu gefunden. Ich habe nur von einem späteren Match von Stefan Kubek aus dem Viertelfinale, da habe ich die Bilder gesehen gegen Jerzy Nowak, als er ziemlich auf die Mütze bekommen hat mit 2-6, 3-6, 2-6, die habe ich noch gesehen. Aber 2002, die Australian Open, waren dadurch gekennzeichnet, dass die Thomas Johansson gewonnen hat. In 4 Sätzen damals gegen Marat Safin, der im Halbfinale nur gegen Tommy Haas gewonnen hatte, und das behaupte ich bis heute, weil das da angefangen hatte zu regnen und das Dach geschlossen werden musste nach 3 Sätzen und Tommy Haas im 4. und 5. Satz dann nicht mehr zusetzen konnte. Stefan Kubek war auf jeden Fall damals die große Geschichte bei diesem Turnier, weil er völlig überraschend ins Viertelfinale gekommen ist. Und das unter anderem durch einen Sieg über den damaligen französischen Qualifikanten Cyril Saunier. 8-6 im 5. Satz, nachdem Kubek die ersten beiden Sätze mit 0-6 und 1-6 verloren hatte.
Und im 3. Satz ist er 1-4 hinten gelegen, ja. Er hat schon wirklich auch an den Flieger gedacht, an die Rückreise, und dann hat er sich zusammengerissen und hat dann gesagt, man braucht schon ein bisschen Glück für so ein Comeback auch. Aber er war damals ziemlich fit, er galt immer als sehr fitter Spieler, hat im Tiebreak im 3. Satz natürlich auch einen Matchball abgewehrt, das gehört auch zu dieser Dramaturgie dazu, und er hat bis heute, also ein Kollege von mir hat mit ihm vor 1 oder 2 Jahren bei den French Open mal, nach 1,5 Jahren muss es her sein, bei den French Open geredet, mit ihm über dieses Match. Der hat echt noch einige Ballwechsel auch im Kopf von diesem Match, weil es eins der größten Matches der Karriere war. Es ging nur über 3,5 Stunden, und das war dann auch so ein bisschen der Grund, warum er dieses Kunststück von 0-2 zurückzukommen auch gleich wieder in der nächsten Runde geschafft hat, nämlich damals gegen James Blake. Ja, da ist er auch 0-2 zurückgelegen und hat dann die letzten 3 Sätze recht deutlich gewonnen und ist dort ins Viertelfinale gekommen, und das war das kann ich mir wirklich noch ganz genau erinnern, weil ich da schon seit Jahren an diesem dritten Jännerwochenende immer Skifahren gehe. Und damals ist dann der ORF sozusagen eingestiegen und hat sich da die Rechte gesichert während des Turniers und hat dann diese Matches von Kubek gezeigt, und ich habe das in der Früh aufgedreht und ich war komplett hin und her gerissen, ob ich jetzt schnell auf die Piste soll, weil da die Piste noch am besten ist, oder doch lieber den Kubek weiter anfeuern. Da kann ich mich noch gut erinnern, gegen Fernando González hat er im Achtelfinale gespielt. Das hat er dann in 4 Sätzen gewonnen, und das weiß ich noch ganz genau, also das war die prägendste Erinnerung von Stefan Kubek bei Grand Slams irgendwie.
Ja, also 0-6, 1-6, 1-4 zurücklegen und dann noch mit 7-6, 6-4, 8-6 zurückkommen. Jimmy Connors hat mal Ähnliches geschafft in Wimbledon, hat 1-6, 1-6, 1-4 zurückgelegen gegen Michael Pernfors damals und hat das noch gewonnen, und Stefan Kubek gegen Cyril Saunier ein ähnliches Kunststück gelungen, dann in der 2. Runde, du hast es gesagt, gegen James Blake 4-6, 2-6 zurückgelegen und dann noch die nächsten 3 Sätze gewonnen. Christian Pless aus Dänemark und Fernando González waren die nächsten Gegner, und dann hat er gegen Jerzy Nowak in 2-3 Sätzen verloren, da war dann nichts mehr im Tank drin, und wie gesagt, Tommy Haas hat gegen Marat Safin im Halbfinale verloren. In der Ecke des Draws war damals auch noch der heutige deutsche Head of Men's Tennis, Michael Kohlmann, der hatte sich damals als Qualifikant durchgespielt und hat in der 1. Runde gegen Jewgeni Kafelnikow klar verloren. Ein Match haben wir noch, und das ist einer der großen Erfolge des österreichischen Doppeltennis. Oliver Marach und Marte Pavic haben 2018 die Doppelkonkurrenz gewonnen. Im Halbfinale haben sie gegen Ben McLachlan und Jan-Lennard Struff damals gewonnen, 7-6 im 3. Satz. Und im Finale haben sie die jetzigen Weltranglisten ersten Juan Sebastian Cabal und Robert Farrar besiegt mit 6-4 und 6-4. Und Oliver Marach, Marte Pavic, das war lange Zeit ein wirklich herausragende Kombo. Sie spielen jetzt nicht mehr miteinander. Aber das war einer der größten Erfolge des österreichischen Tennis, was die Australian Open angeht.
Die spielen heute nicht mehr miteinander, da ist der Altersunterschied doch recht deutlich. Ich bilde mir sogar ein 13 Jahre, vielleicht stimmt das aber auch nicht, aber doch einige Jahre dazwischen. Das war Oliver Marach schon wirklich lange auf der Tour unterwegs, früher ja mit Lukas Kubot auch zweimal bei den Finals gewesen, und das war irgendwie so die Paarung, und das hat lange gut funktioniert, aber eben nie ein riesiger Erfolg dabei gewesen. Und dann immer wieder Partner gewechselt, auch öfter mal mit Österreichern gespielt, aber ja, nie so wirklich unbedingt glücklich geworden. Und dann Mate Pavic, das hat super, super funktioniert. Die sind ja dann auch noch bei den French Open und in Wimbledon im Finale gestanden. Also das war wirklich eine sehr erfolgreiche Paarung. Und Oliver Marach wurde dann der dritte Österreicher nach Jürgen Meltzer und Julian Knoll, der einen Doppel-Grand Slam gewonnen hat. Dann Nummer 2 im Doppelranking geworden, nur knapp hinter Pavic, der hat einmal, glaube ich, irgendwo bei einem Turnier mehr gespielt, deswegen war er da die Nummer 1 und sie nicht gleichzeitig sozusagen. Ja, da gibt's, das kann man sich wirklich anschauen, diesen Matchball auch oder die Highlights von diesem Finale, dass Mate Pavic gar nicht gecheckt hat im ersten Moment, dass sie dieses Turnier gewonnen haben. Und Oliver Marach ist Mate Pavic bis heute böse, dass er diesen Moment ein bisschen verschissen hat, sozusagen, weil er ihm erst erklären müssen, sozusagen, dass sie gerade Grand Slam-Sieger geworden sind. Und das hat ein Oliver Marach, ja, das ärgert ihn ein bisschen bis heute. Kann man sich wirklich anschauen, dass der echt einige Sekunden gebraucht hat, bis es gecheckt hat, was da gerade passiert ist.
Wie ist das in Österreich, wenn Doppelspieler Erfolg haben? Wir erleben das jetzt im Moment mit Kevin Kravitz, Andreas Mies in Deutschland, dass da durchaus auch eine Aufmerksamkeit ist, jetzt nicht so groß, wie wenn zum Beispiel Alexander Zverev oder Angelique Kerber große Erfolge feiern. Wie ist das in Österreich mit dem Doppel?
Gute Frage und ich kann die, glaube ich, sehr schwer beantworten. Nur ich bilde mir immer ein, dass es eh recht präsent ist, aber dann doch, wenn du auf der Straße Leute fragst, wer Oliver Marach ist, glaube ich, können die allerwenigsten etwas anfangen mit dem Namen. Vielleicht ist es auch nochmal was anderes, weil du eben, Kravitz, Mies, das sind beides Deutsche. Wenn es eine reine österreichische Paarung wäre, wäre es vielleicht noch eine größere Sache. Vielleicht ist das ein Grund. Auf der anderen Seite natürlich, du siehst Doppel nie, außer beim Davis Cup vielleicht. Du siehst sonst diese Matches kaum. Gut, Eurosport gibt sich da Mühe, dass sie zumindest da, weiß nicht, ab Halbfinals auch im Free-TV das zeigen. Das ist schon ganz gut, aber natürlich, ja, sonst kriegt man das ja nicht mit. Deswegen tue ich mir schwer. Ich glaube, es kommt nicht wirklich bei der breiten Bevölkerung an. Natürlich, die Sportfans, die können was anfangen mit diesen Namen. Ja, es gibt ja doch einige Doppelspezialisten auch, ja. Eben zum Beispiel Philipp Oswald, gut, der war jetzt auch in den Medien, weil er wirklich in harter Quarantäne ist in Australien, aber sonst kommen die sehr selten vor, wirklich in den großen Nachrichten und deswegen glaube ich, dass die auch ein bisschen in der zweiten Reihe nur stehen.
Ja, das sind die Erinnerungen an die Australian Open und an die größten Erfolge des österreichischen Tennis dort. Eine Nachricht ist noch relativ schnell reingekommen, weil du gerade über Jürgen Meltzer noch gesprochen hast. Das haben wir vorhin vergessen. Der ist inzwischen zurückgetreten, kann man das so sagen, und ist jetzt auch schon wieder in einem neuen Job, hab ich gelesen.
Ja, genau. Jürgen Meltzer ist zum gefühlten 7. Mal zurückgetreten. Ja, er hat ja die Einzelkarriere beendet. Dann hat er gesagt, nein, er spielt eh noch Doppel weiter. Dann wirklich sehr erfolgreich war er bei den ATP Finals. Jetzt hat er gesagt, dass das letzte Turnier war. Dann hat es geheißen, er spielt bei den Australian Open. Hat er dann wieder abgesagt, weil ihm die Bedingungen sozusagen ein bisschen zu anstrengend waren. Er ist jetzt seit Jahresbeginn ÖTV-Sportdirektor, also im Verband für die sportlichen Agenten zuständig, verbringt auch wirklich viel Zeit mit einer Trainingsgruppe an Jugendlichen und trainiert auch Barbara Haas, die Nummer 1 im Frauentennis in Österreich, und ist gleich bei der erstmöglichen Gelegenheit mit ihr nach Dubai gereist. Er hat gesagt, ja, das ganze Reisen, das taugt mir nicht mehr so. Ich will mehr bei der Familie bleiben. Ich trete zurück. Und die erste Möglichkeit hat er sozusagen gleich wahrgenommen und ist nach Dubai gereist. Leider dort gleich in der ersten Runde ist Barbara Haas ausgeschieden. Und Jürgen Meltzer plant noch tatsächlich mit Philipp Petschner bei Wimbledon anzutreten. Ja, Philipp Petschner hat anscheinend noch ein Protected Ranking. Das war Jürgen Meltzer auch gar nicht klar. Die zwei haben ja gemeinsam Grand Slams gewonnen im Doppel und das ist sozusagen dann noch der Traum, dass man sich dort dann auch vielleicht vor Zuschauern verabschiedet, endgültig. Wobei beim Jürgen Meltzer, wie gesagt, da weiß man nie.
Ja. Philipp Petschner hat auf Instagram in den letzten 2-3 Tagen hat er bekannt gegeben, ja Mensch, ich arbeite für ein Comeback wieder und da könnte tatsächlich nochmal was dran sein, dass die beiden vielleicht nochmal Wimbledon spielen. der Ort ihres größten gemeinsamen Erfolges, Philipp Petschner und Jürgen Melzer.
Andreas, ich habe vielleicht noch was jetzt, weil wir eben bei den Betreuern sind gerade. Stefan Kubek, der trainiert jetzt Juri Rodionow. Ja, das ist die Nummer drei in Österreich aktuell. Das ist auch interessant. Das ist die erste wirkliche Coaching-Rolle von Stefan Kubek. Gut, er ist österreichischer Davis-Cup-Kapitän. Dort ist er dann immer Coach für eine Woche und für ein Wochenende. Aber jetzt ist es wirklich das erste Mal, dass die sozusagen, dass er auch auf der ATP-Tour arbeitet. Auch leider ein Fehlstart in der ersten Runde gegen Viktor Troicki in der Quali gescheitert, Juri Rodionow. Aber bin gespannt, wie das funktioniert. Rodionow hat davor mit dem Argentinier Javier Frana zusammengearbeitet als Touring-Coach. Das hat sehr gut funktioniert. Rodionow zum ersten Mal bei den French Open in einem Hauptfeld gestanden, hat dort Jérémy Jardy in 5 Sätzen in der Verlängerung im 5. Satz sozusagen geschlagen. War ein emotionales Match. Das hat sehr gut geklappt. Die haben sich gut verstanden, aber da sind sie sich dann finanziell nicht einig geworden. Javier Frana hat da deutlich mehr sozusagen verlangt, als man das sich Rodionow das leisten kann. Und Rodionow, ja, der trainiert zwar in dieser Gruppe von Dominic Thiem da, aber Wolfgang Thiem ist da nur sozusagen ein Berater und Stefan Kubek soll jetzt einmal der Hauptcoach sein und das soll eben jetzt einmal für ein paar Wochen zumindest weitergehen. Und Gebhard Kritsch, das habe ich jetzt auch noch, Gebhard Kritsch, der früher lange der Athletiktrainer, Fitnesstrainer von Novak Djokovic war, der ist nicht mehr bei Novak Djokovic, sondern bei Denis Novak. Der ist jetzt schon ein bisschen länger, ja, einige Monate schon, aber der schaut auch auf die Fitness von Denis Novak und Denis Novak hat gesagt, vor allem hat er ihm auch erklärt, wie man sich richtig ernährt. Also da gibt es anscheinend auch noch was herauszukratzen. Und ja, finde ich ganz interessant, Gebhard Kritsch, dass der jetzt sozusagen sich auch ein bisschen einbringt und auch in dieser erweiterten Trainingsgruppe da dabei ist.
Also, am Ende dieses Podcasts noch ein paar Neuigkeiten von der Coaching-Front. Jürgen Melzer, Stefan Kubek und Gebhard Kritsch sind jetzt mit 9 Spielerinnen bzw. Spielern zusammen am Arbeiten und ja vielleicht dann auch Vorbereitung auf die kommende Tennissaison. Wir drücken uns allen die Daumen, dass die Tennissaison so gut wie möglich ablaufen wird und so geräuschlos wie möglich ablaufen wird. Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Es hat mich sehr gefreut, Andreas. Alles Gute.
Das war es mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Parallel könnt ihr noch mein Interview mit Simon Häring zum Schweizer Tennis und zu den Australian Open und einer kleinen Vorschau auf die Australian Open hören. Hier auch auf meinsportpodcast.de und ansonsten könnt ihr uns bei Twitter, Facebook und Instagram folgen. Nächste Woche gibt es die neue Ausgabe von Chip and Charge, die ganze reguläre Ausgabe und dann sind wir auch schon bei den Australian Open. Dann wird es eine Auslosungsvorschau wieder von uns geben und dann so regelmäßig wie möglich Podcasts von uns während der Australian Open. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.